Tag auch. Hallo an alle, die schon da sind. Grüß euch.
Hallo und herzlich willkommen.
Ja, heute sind wir mal wieder getrennt. Sozusagen eine kleine Symbolik von der Trennung zwischen Aserbaidschan und Armenien, wenn man so will. Wir reden heute aber dieser total bescheuerten Einleitung gegenüber ein echt ernstes Thema. Und zwar über die Situation in Bergkarabach. Und ja, wir wollen uns zu Beginn ein kleines Video nur angucken, 3 Minuten, was so ein bisschen die ganze Situation zusammenfasst und die Entstehung und so weiter. Wo liegt das Ganze überhaupt, so dass wir alle auf einem ähnlichen groben Stand sind?
Machen wir das. Ist ja, glaube ich, auch, denke ich, ein Konflikt, der jetzt in den letzten 2 Jahren vielen Leuten auch erst richtig so ins Gedächtnis gerufen wurde, beziehungsweise überhaupt präsent war.
Jo.
Was hast du da für uns rausgesucht als erstes? 2.
Von Arte. Und genau, auch so ein bisschen mit Karten und so.
Karten finde ich immer gut.
Ja.
3 Armeen, die die Erregung des Gegenübers registrieren. Bergkarabach steht im Mittelpunkt eines der ältesten Konflikte der Welt, in dem sich 2 ehemalige südkaukasische Sowjetrepubliken bekämpfen. Das überwiegend christliche Armenien und der mehrheitlich schiitische Aserbaidschan. 2 Länder, die sich wegen eines kleinen bergigen Gebiets von 4.400 Quadratkilometer zerreißen. Bergkarabach, dessen Bewohner heutzutage größtenteils Armenier sind und das zu Aserbaidschan gehörte, bevor es eigenmächtig seine Unabhängigkeit ausrief. Im Laufe der Jahre ist Bergkarabach zu einem dieser eingefrorenen Konflikte geworden, die kein Ende nehmen. Die ersten Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschanern fanden schon Anfang des 20. Jahrhunderts statt, als beide Länder noch zum Russischen Reich gehörten. 1920 wurden Armenien und Aserbaidschan der blutjungen UdSSR angegliedert. Aus heiterem Himmel gliedern im Jahr darauf die sowjetischen Behörden das mehrheitlich armenische Bergkarabach Aserbaidschan an. Nach knapp 70 Jahren bewegen sich die Linien schließlich wieder. 1988 profitieren die Armenier von Bergkarabach von der Perestroika, um mehr Freiheit zu fordern. Die örtlichen Machthaber entscheiden sich für die Angliederung an Armenien. Diese Entscheidung löst Gewalt aus. In Aserbaidschan werden 32 Armenier bei einem Pogrom ermordet. Das Jahr 1991 bedeutet eine Wende. Die UdSSR zerfällt, Armenien und Aserbaidschan werden unabhängige Staaten. Bergkarabach ruft eigenmächtig seine Unabhängigkeit aus. Damit beginnt ein Krieg, der 3 Jahre dauern wird. Ein Krieg, der nicht mit einem Friedensabkommen endet, sondern mit einem einfachen Waffenstillstand am 16. Mai 1994. Die Separatisten begnügen sich nicht damit, Bergkarabach zu kontrollieren, sie besetzen weitere aserbaidschanische Gebiete ringsherum, wodurch sie die Region geografisch an Armenien binden können. Aserbaidschan hat dadurch ca. 13% seines Bodens verloren.
Ich mache noch mal einmal ganz kurz zurück. Ich glaube, das kommt auch gleich noch, aber das ist ganz interessant, wenn man es auf der Karte hier ganz gut sieht. Also das Gelbe in der Mitte ist Bergkarabach und dieses Gestreifte, das hatte Armenien in einem der vorhergegangenen Kriege erobert und auch für längere Zeit gehalten. Und dann gab es ja jetzt, ich glaube, es kommt auch gleich noch, aber dann gab es ja jetzt, wann war es, vor einigen Jahren?
2020 war, glaube ich, der vorangegangene Krieg und dann gab es zwischendrin immer wieder Scharmützel und Grenzziehung.
Genau, und da 2020 hat Aserbaidschan eben dieses gestreifte Gebiet erobert, bis auf einen kleinen Korridor zu Armenien hin. Und jetzt, was jetzt passiert ist letzte Woche, ist, dass dieses gelbe Gebiet von Aserbaidschan gänzlich jetzt erobert wurde. Das heißt also jetzt alles, was auf der Karte jetzt noch 1991 gestreift war und was gelb ist, wurde jetzt von Aserbaidschan übernommen. Nine Nightmare ist tatsächlich keine Folge von mit offenen Karten, sondern ein anderes Format. Ich weiß gar nicht, was das für ein Format ist.
Des Bodens verloren. Man schätzt, dass dieser Krieg auf jeder Seite 20.000 bis 30.000 Opfer und Hunderttausende Vertriebene gefordert hat. Seitdem ist der Konflikt um Bergkarabach festgefahren. Trotz mehrerer Friedensabkommen sind Türfe. Immer wieder gibt es Zusammenstöße entlang der Waffenstillstandslinie. International wird Bergkarabach nicht anerkannt. Es erhält finanzielle und militärische Unterstützung von Armenien. Doch Bergkarabach geht nicht nur Armenien und Aserbaidschan etwas an, es bewegt auch zwei regionale Großmächte, Russland und die Türkei. Die Türkei ist ein wichtiger Verbündeter Aserbaidschans, das es vorbehaltlos unterstützt. Ein Verbündeter, den die Armenier gleichermaßen fürchten und hassen. Sie betrachten mit Sorge ein eventuelles türkisches Eingreifen. Die Türkei ist auch einer ihrer historischen Feinde und weigert sich, den Genozid an den Armeniern anzuerkennen, der 1915 vom Osmanischen Reich verübt wurde. Russlands Rolle ist zwiespältiger, da das Land gute Beziehungen zu beiden Staaten pflegt, denen es Waffen verkauft. Insgesamt steht es jedoch Armenien näher, mit dem es eine militärische Kooperation pflegt. Auch der Iran beäugt die Entwicklung der Lage, weil es eine gemeinsame Grenze mit Armenien und Aserbaidschan hat und eine große armenische sowie eine noch größere aserbaidschanische Gemeinde zählt. Aserbaidschan finanziert sich dank seinen wichtigen Erdölreserven. Armenien und Bergkarabach sind ärmer und schlechter ausgerüstet. Doch sie können immerhin mit der finanziellen Unterstützung der armenischen Diaspora rechnen.
Ja, so viel schon mal als Start, dass wir so einen kleinen Einblick schon mal zusammen gewonnen haben. Wo liegt das Ganze? Wie war so der bisherige grobe Verlauf? Und tatsächlich haben Sie das gar nicht gesagt jetzt mit 2020, was ich jetzt gerade vorhin schon meinte noch. Das Video ist aber auch erst 2 Jahre alt und da wurde jetzt gar nicht so darauf eingegangen, welche Gebiete Aserbaidschan schon vor dieser aktuellen Situation jetzt erobert hatte.
Ich meine, vielleicht war es auch später und wir vertun uns nochmal mit den Jahreszahlen, aber das war auf jeden Fall das letzte richtig Wichtige, dass eben diese Gebiete um jetzt die Republik Arzach bzw. Bergkarabach dann erobert wurden. Es wird nur gefragt, von wem die Katze ist. Worauf
Das
bezieht sich das?
ist random Negativland.
Ja.
Einfach aus dem Internet.
Ja, ich glaube, was mich ein bisschen auch gewundert hat, ist, dass gar nicht darauf eingegangen wurde, wie krass eigentlich das Kräfteverhältnis ist, also wie ungleich. Weil, wenn wir uns das anschauen, ich meine, Armenien hat ja, glaube ich, puh, irgendwie so inzwischen ein Drittel der Bevölkerung Aserbaidschans. Und das ist ja auch wirklich dieser Trend, den man dann ausgehend auch von den 90er Jahren eigentlich, wo der erste Krieg gewonnen wurde, dann gesehen hat, die Armenier, die kriegen einfach viel weniger Kinder, die Bevölkerung ist extrem stagniert, es gab ja auch große Auswanderung und in Aserbaidschan ist einfach die Bevölkerung weiter gewachsen und gleichzeitig ist Aserbaidschan wirklich sehr erfolgreich mit eben dieser wirtschaftlichen Extraktion von Erdöl und Erdgas und konnte richtig, richtig viel Kohle ins Militär reinbuttern, weil die sich eben sowas, wie es dann da in den 90er Jahren waren, eben ja, nicht nochmal bieten lassen wollten und eigentlich die ganze Zeit auch geplant hatten, dieses Gebiet zurückzuerobern. Ich glaube, jetzt ist in fast jeder, wirklich in fast jeder Hinsicht das aserbaidschanische Militär auch dreimal so groß wie das von Armenien. Natürlich hat jetzt hier die Republik Arzach, Bergkarabach auch noch eigene Streitkräfte, aber das hat man ja jetzt in dem letzten Konflikt, den wir jetzt vor ein paar Tagen gesehen haben, dass man einfach sehen konnte, okay, diese Streitkräfte, die haben ja wirklich, glaube ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das war ja nach einem Tag,
Ja, 24
glaube ich,
Stunden, ja.
ja, nach einem Tag kapituliert und das ist ja wirklich nicht vergleichbar. Das ist ja wie so eine im Endeffekt so eine kleine Guerilla-Armee noch gewesen gegen jetzt Aserbaidschan, was wirklich militärisch über die Türkei, aber eben auch über Israel und noch ein paar kleinere Rüstungspartner sich zu einer wirklich modernen Armee hat ausstatten lassen.
An jemand, wir bekommen tatsächlich ein paar Cent für meinen Namen, weil wir haben das eigentlich ausgeschaltet, aber man kann es ja nicht 100% ausschalten. Aber das, womit man Geld machen könnte, haben wir auch ausgeschaltet, damit ihr nicht mehr Werbung bekommt. Ja, also das ist richtig krass. Ne? Die haben, wie gesagt, innerhalb von 24 Stunden jetzt Bergkarabach überrannt. Und Armenien ist ja auch nicht eingeschritten. Nee. Und auch sonst ist niemand eingeschritten. Und das heißt, die Selbstverteidigungskräfte von Bergkarabach selbst standen halt gegen aserbaidschanische Armee halt alleine da. Und es sind auch nur 200 Menschen, was jetzt in den Verhältnissen, wo sich sonst diese kriegerischen Auseinandersetzungen dort befinden, ja wirklich relativ wenig ist gestorben, weil es einfach auch kaum Kampfhandlungen gab, weil Bergkarabach sehr schnell dann gesagt hat, okay, wir sind so unterlegen und wir bekommen halt keine Hilfe von Armenien und dann können wir es halt vergessen. Ne, und haben dann halt einfach ziemlich schnell kapituliert. Und jetzt sind tatsächlich über 100.000 Menschen aus Bergkarabach geflohen, was dazu führt, ich glaube, 120.000 Menschen haben da vorher gelebt. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, dass das jetzt eine weitestgehend entvölkerte Region ist. Und die wurden, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, nicht in dem Sinne vertrieben vom Militär, dass die jetzt gesagt bekommen haben, ihr müsst jetzt das Land verlassen. Also die Leute sind selber geflohen, ne? Aber natürlich ist es trotzdem Vertreibung, weil sehr berechtigterweise die Menschen dort eben Angst davor haben, abgeschlachtet zu werden.
Ja, das ist auch wirklich alles sehr fragwürdig. Ich habe tatsächlich heute noch beim Kochen mir einen Talk auf Al Jazeera angeschaut von einer aserbaidschanischen Politikerin, die mit einem vorherigen Berater der armenischen Regierung und einem US-amerikanischen Diplomaten dann eben genau darüber diskutiert hat. Und sie hat eben auch diese Position vertreten von, ja, die Leute sind nicht zwangsumgesiedelt, weil eben die Politiker der Republik Arzach eben gesagt haben, hier, ihr sollt jetzt abhauen. Und eigentlich hätten die ja gar nichts zu befürchten, weil das offizielle aserbaidschanische Regierungsnarrativ ist ja auch, die Leute sollen eben als Armenier, aber als Armenier dort weiter leben können, aber eben als aserbaidschanische Staatsbürger eingebürgert werden. Und jeder, der wohnen bleibt, wird damit automatisch zu einem Aseri. Und berufen sich dann eben darauf, ja, wir haben doch hier ganz viele unterschiedliche Minderheiten leben. Also es gibt, glaube ich, dann noch so eine georgischsprachige Minderheit in Aserbaidschan. Es gibt noch Juden in Aserbaidschan. Und dementsprechend, ja, sei doch alles in Ordnung. Aber wenn man sich das jetzt angeschaut hat, wie manche aserbaidschanische Politiker über Armenier gesprochen haben und auch generell über das, was eigentlich diese ganze Kampagne gegen die Republik Arzach so bedeutet hat, dann sagen wir mal, sehen wir da ja schon sehr, sehr starke Vernichtungsrhetorik.
Ja, und auch wie Defi es jetzt nochmal reinschreibt, es wurden jetzt in der aktuellen Berichterstattung, auch der öffentlich-rechtlichen, wurde halt einfach auch ganz relativ unkritisch wiedergegeben, was dann jetzt halt der Diktator von Aserbaidschan da verlautbaren lässt. Der hätte dann eben jetzt gesagt bei der Übernahme von dem Gebiet, dass man ja alle ganz normal behandeln werde, wie du das auch schon ausgeführt hast, dass jetzt alle da Aseri werden können und alle genießen halt die gleichen tollen Rechte, die jetzt in diesem freien Aserbaidschan angeblich geben würde. Und da wurde dann halt so gesagt, ja, dass es auch Leute gibt, die das kritisch sehen und so, aber das, man hätte ja jetzt dann auch einfach mal in so einer Berichterstattung einblenden können, was er früher so gesagt hat zu den Armeniern, und da würde man sicherlich einiges finden, oder eben von Vertretern des Präsidenten, die dann halt, wie das Defi auch schon schreibt, eben mit ganz offen mit Genozid drohen. Und das ist ja nicht verwunderlich, dass die Menschen dort aus Armenien, aus dem Bergkarabach dann auch das Weite suchen, allein schon auf Grundlage der Erfahrung der Geschichte und der Vergangenheit.
Ja, eben, ich glaube, das ist was, also das ist eine Linse, durch die man das auch immer sehen muss, dass natürlich die Armenier durch eben den Genozid an den Armeniern im Osmanischen Reich einfach eine sehr, sehr klare Erfahrung gemacht haben, was eben so ein türkischer oder in dem Fall jetzt eigentlich dann, wenn wir jetzt Aserbaidschan mit reinnehmen, so ein panturanistischer Nationalismus eben für sie bedeutet. Und wenn man dann eben von diesen zwei sehr eng verbundenen Ländern, Türkei und Aserbaidschan, eingeschlossen ist und die Türkei sich eigentlich auch die ganze Zeit an diesem Narrativ beteiligt, gleichzeitig eben weiterhin den Völkermord an den Armeniern, aber auch an den Griechen und Assyrern leugnet, dann ist das ja kein Wunder, dass die Leute da eben sehr große Angst vor haben, auch weil die Ideologie der Grauen Wölfe, also die Idealisten-Ideologie, ja auch sehr stark in Aserbaidschan verbreitet ist. Und gleichzeitig haben wir ja auch, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das bei den Kampfhandlungen jetzt war, aber bei dem letzten großen Konflikt haben ja auch syrische dschihadistische Söldner, die eben über die Türkei an die aserbaidschanischen Streitkräfte übergeben wurden, dort mitgekämpft. Und ja, dass wenn dann irgendwelche Leute, die ursprünglich mal von der Al-Nusra-Front oder so kommen, freie syrische Kräfte, wie auch immer, dann dort mitkämpfen, ja, es ist ja wohl wenig verwunderlich, dass die Leute da jetzt große Angst haben. Gleichzeitig, und das muss man, glaube ich, auch erwähnen, weil das ist auch jetzt was, was nicht so viel dort besprochen wird, gibt es ja auch einfach von aserischer Seite großen Groll, weil eben in den Kriegen der 90er Jahre auch Abertausende, ich weiß gar nicht mehr, ob ich da jetzt eine falsche Zahl im Kopf habe, deswegen will ich die jetzt gar nicht sagen, aber wirklich Abertausende Aseris eben auch aus den jetzt armenisch besiedelten Gebieten vertrieben wurden und es auch da Massaker gab. Und dementsprechend gerade das natürlich jetzt auch für die Leute, sagen wir mal, jetzt ein gerechtfertigter Groll ist, die tatsächlich dort vertrieben und teilweise massakriert wurden, aber dann natürlich auch in dem größeren nationalistischen Blick jetzt von aserbaidschanischer Seite es auch darum geht, eben, dass diese Leute natürlich als einen Vorwand genommen werden, um jetzt zu sagen, ja, das, was wir jetzt machen, wenn wir die jetzt da vertreiben, ist eigentlich nur das gerechtfertigte Rückholen von den Häusern der Leute, die dort vorher da gelebt haben. Aber das bedeutet natürlich hier jetzt auch im Endeffekt die Vertreibung aller dort lebender Armenier.
Ja, ich denke, dadurch, was du jetzt auch schon mal gesagt hast und angedeutet hast, ist ja auch klar, dass es da kein klares Schwarz oder Weiß gibt, ne? Klar ist, es ist für mich viel deutlicher als bei anderen Konflikten, wie jetzt halt zum Beispiel bei dem Ukraine-Russland-Auseinandersetzung, wo wir auch, wenn ihr uns verfolgt, wisst, dass wir da halt ganz klar sagen, das ist halt ein Konflikt zwischen zwei imperialistischen Machtblöcken und das ist in dem Kontext von jetzt Armenien, Aserbaidschan nicht der Fall, sondern man kann schon davon sprechen, dass jetzt Armenien oder speziell eigentlich Bergkarabach von der imperialistischen Aggression dort betroffen ist und auch mit dieser vergleichsweise alleine dasteht, weil auch die bisherige Schutzmacht Russland ja überhaupt keine, also da überhaupt nichts mehr drauf gibt, was dort mit Bergkarabach und Armenien passiert. Allein schon deswegen, weil man auch selber keinerlei Kräfte überhaupt mehr aufbringen könnte, dort noch was zu bewegen, weil man ja, weil ein Großteil oder fast alle Streitkräfte Russlands eben in der Ukraine gebunden sind. Und das ist auch, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum es jetzt überhaupt dazu kommt, dass Bergkarabach einfach so übernommen werden kann, weil eben Armenien komplett alleine dasteht. Das ist, denke ich, auch ein wichtiger Grund, warum auf die Frage, warum Armenien nicht eingegriffen hat, Fancy. Also ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was die offizielle Begründung ist. Vielleicht hast du das ja noch mitbekommen, aber ich denke, es ist auch eine realistische Einschätzung von Armenien, dass man da gerade nichts gewinnen kann. Und weil man halt eben keinen großen Player im Rücken hat und auf der anderen Seite steht halt Aserbaidschan dort da mit einer massiven Unterstützung aus der Türkei, mit einer Billigung aus der westlichen Welt und auch einer Zusammenarbeit mit der westlichen Welt bezüglich Öl und jetzt auch einer Billigung von Russland, die auch ein Interesse daran haben, es sich mit Aserbaidschan nicht zu verscherzen, weil sie ja aus dem Iran Waffenlieferungen bekommen und da natürlich auch die Befürchtung haben, wenn sie jetzt einschreiten würden, selbst wenn es nur diplomatisch ist, dass dann Aserbaidschan vielleicht sagt, okay, dann blockieren wir eure Waffenlieferungen, die aus dem Iran kommen. Und dementsprechend kann man hier schon sehr deutlich davon sprechen, dass ja, Armenien hier von einer imperialistischen Aggression dieser ausgesetzt ist und da nicht irgendwie einem Machtblock zugehörig ist und dementsprechend auch ja, irgendwo einen antiimperialistischen Kampf führt, also die Menschen in Bergkarabach, selbst wenn sie halt natürlich jetzt vielleicht nicht sozialistische Ideale oder so haben.
Ja, ich sehe auf jeden Fall den Punkt und ich teile das auch, wenn es jetzt hier um die Republik Arzach geht. Aber ich glaube, ich würde das noch ein bisschen differenzierter gehen, eben dieser Frage von dem von der Konfrontation der imperialistischen Machtblöcke, weil es stimmt auf jeden Fall im Endeffekt. Wir sehen das jetzt gerade, dass die Republik Arzach da eigentlich zwischen den Machtblöcken zerrieben wird und so ein bisschen, ja, so eine Art Bauernopfer darstellt, so. Aber das ist ja schon wirklich, wenn man sich das ein bisschen anguckt, was jetzt geopolitisch da abläuft, ein vergleichsweise verrückter Konflikt. Also wir haben ja auf der Seite Armeniens sowohl Russland eben als die ehemalige Schutzmacht, die aber jetzt natürlich Endeffekt keine militärische Sicherung mehr herstellen kann und Armenien dort weitestgehend alleine lässt, aber ursprünglich ja ziemlich wichtig war überhaupt für die Möglichkeit des armenischen Sieges damals in den 90er Jahren. Aber wir haben ja weiterhin auf armenischer Seite sowohl eine US-amerikanische Unterstützung. Also die USA sind immer weiter in Richtung pro-armenischer Position gerückt, was sicherlich auch daran liegt, dass es eine sehr, sehr große und sehr wohlhabende armenische Diaspora in den Vereinigten Staaten gibt. Also das fand ich auch selber mal verrückt. Ich weiß nicht, vielleicht war ja jemand anders auch noch schon mal in Los Angeles und kann das spiegeln, weil ich da war. Es gibt ja einmal Little Armenia, wo ja auch, glaube ich, dann so eine von den so verschiedene Orte war, wo auch System of a Down dann gespielt haben und die kommen ja aus der armenischen Community, ja, da und es gibt auch so eine sehr armenisch geprägte Straße da und armenischsprachige Highschool und solche Sachen, aber es gibt dann auch in der Nähe der Städte, wo wirklich, also die bei Los Angeles liegen, wo die Hälfte der Bevölkerung dann einfach armenisch ist und die wirklich in einer sehr, sehr guten Position dort sind und sicherlich diese Lobbyarbeit, die die dann machen und den Aktivismus, der wird auch einen Einfluss einfach darauf haben, auf die Politik. Aber darüber hinaus, China unterstützt Armenien, Indien unterstützt Armenien und, glaube ich, der wichtigste lokale Partner ist einfach der Iran. So, die Islamische Republik ist unfassbar wichtig für Armenien, weil der Iran ja, das haben wir, glaube ich, auch in dem Video so kurz gesehen, sehr, sehr große Ängste vor eben Aserbaidschan hat, was der Einfluss auf die Aseris im Iran geht. Also ich weiß gerade nicht genau aus dem Kopf, wie groß der Bevölkerungsanteil ist, aber ich meine, das müsste irgendwo so zwischen 15% und 25% der Bevölkerung des Irans sein, die in irgendeiner Art und Weise aserische Wurzeln haben und vor allem im Norden vom Iran, der Part, der direkt an Aserbaidschan grenzt, gibt es eben diese sehr, sehr große aserische Community und die haben natürlich richtig Schiss in der Islamischen Republik, was diesen ethnischen Separatismus angeht. Und Aserbaidschan sagt eben auch selber, die sind da die Schutzmacht und man muss sich das so vorstellen, es leben mehr Aseris im Iran als Aseris in Aserbaidschan. So. Und das ist natürlich ein riesiger Destabilisierungsfaktor für den Iran und deswegen das es wurde ja auch gerade schon eben gefragt, ist Aserbaidschan säkular? Und das ist ja auch was, was für viele so ein bisschen kontraintuitiv ist. Aserbaidschan ist ja auch eins der wenigen, neben dem Iran, mehrheitlich schiitischen Länder. Aber trotzdem gibt es eine ziemlich starke geopolitische Feindschaft einfach zwischen diesen beiden Staaten, weil der Iran dann große Angst eben vor diesem ethnischen Separatismus auf seinem eigenen Staatsgebiet hat, der dann durch Aserbaidschan befeuert werden kann. Und deswegen ist der Iran sowohl militärisch als auch wirtschaftlich mit der Grenze eben ein sehr wichtiger Partner von Armenien und hat tatsächlich auch einfach sehr berechtigte Ängste, weil das wurde jetzt gar nicht auf den Karten angesprochen. Es gibt ja auch diese aserbaidschanische Exklave im Westen von Armenien, dieses kleine Stückchen, was unten links dort noch liegt. Und sowohl die Türkei als auch Aserbaidschan haben eben schon Pläne geäußert, dass sie eigentlich sehr gerne durch diesen Grenzzug von Armenien und den Iran, der die beiden Teile von Aserbaidschan trennt, gerne sowohl eine Gaspipeline als auch Infrastrukturprojekte bauen würden. Und das wird natürlich dann im Endeffekt den Iran von Armenien abschneiden und damit dann auch eben eine wichtige Handelsroute unterbinden und einfach für eine weitere geopolitische Schwächung des Irans sorgen. Und dementsprechend hat der Iran eigentlich alle guten Gründe, Armenien zu unterstützen. Aber es geht eben auch nur begrenzt, weil Aserbaidschan dort einfach aktuell die stärkeren Partner hat, eben vor allem mit der Türkei und dem Erzrivalen des Irans, Israel.
Aber das ist dann ja wirklich sehr interessant, dass also ich habe das ja jetzt ein bisschen außer Acht gelassen in dem, was ich gesagt habe, weil es ja auch einfach gerade so wirkt, als hätte Armenien keine großartigen Partner, die sich da jetzt einsetzen für Bergkarabach in dieser Situation.
Ja, die scheißen halt drauf, ne, ja. Größtenteils, oder haben halt nicht die Möglichkeiten, das gerade in dem was zu unterbinden. Aber da ist natürlich, das ist vielleicht dann die Frage, was dann passieren wird, wenn eben Armenien tatsächlich in die Position kommen wird, dass eben dort das Staatsgebiet bedroht ist. Da könnte ich mir vorstellen, dass es dann nochmal anders aussieht. Das kann ich jetzt natürlich nicht irgendwie prophezeien, wie das dann ist, aber da wird es wahrscheinlich anders aussehen, weil man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass die Republik Arzach eben völkerrechtlich gesehen, und das ist ja, hat ja trotzdem immer noch eine Wirkmächtigkeit, international völkerrechtlich gesehen eben zu Aserbaidschan gehört. Im Völkerrecht ist ja größtenteils auch einfach egal, wie die Leute vor Ort das jetzt für sich definieren, was sie für Sorgen haben, in dem einen oder anderen Staat zu leben oder ob sie jetzt gerne unabhängig wären oder nicht. Aber Republik Arzach wird von, ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich von irgendeinem Staat tatsächlich anerkannt wird.
Was? Ich glaube noch nicht mal Armenien.
Ja, yeah. Also ich glaube so diese abtrünnigen Republiken, die pro-russisch sind, so Südossetien, Abchasien und Transnistrien, die erkennen wahrscheinlich Bergkarabach oder die Republik Arzach an, so, das machen die ja immer untereinander, aber ich meine tatsächlich auch, dass Armenien das nicht macht, und selbst wenn, wäre es ja eigentlich relativ egal, weil das funktioniert erst, wenn wirklich fast alle Staaten dich anerkennen.
Aber da hast du ja auch einen interessanten Punkt schon angeschnitten, dass es ja gerade durch auch die Schwächung von Russland, der ja schon bisher so der stärkste Partner von Armenien auch war, ja sogar ein realistisches Szenario jetzt geworden ist, dass diese Landzunge, die da noch offen ist, vielleicht sogar erobert werden könnte, also von Armenien, dass dann halt Aserbaidschan jetzt halt irgendwie in den nächsten Monaten oder so sich das noch überlegt, ob sie dann vielleicht ein bisschen weiterziehen und sich das Stück noch holen, um dann halt auch diesen Anschluss an die Türkei zu haben. Und da gibt es ja generell, das finde ich auch ein sehr spannendes Thema, diese sehr große Nähe zwischen Aserbaidschan und der Türkei. Unter den ganzen Videos, die es jetzt gab mit der Berichterstattung, waren auch nur Grauwölfe-Kommentare unter allen Videos, wo dann halt immer stand zwei Staaten, eine Nation und so. Und da ist dann ja so ein bisschen der Gedanke auch, dass es da vielleicht so eine Angliederung dann sogar, wenn man diese Landzungen erobert, im Kontext eines großtürkischen Reiches dort vornehmen könnte, ne?
Ja, tatsächlich habe ich da auch schon so am Rande was mitbekommen, dass es auf jeden Fall Gespräche bezüglich einer Union der beiden Staaten gibt, weil im Endeffekt muss, also von allem, was ich jetzt weiß, muss man sich das auch so vorstellen, gibt es bestimmt jetzt vielleicht ein paar Türken, die dem widersprechen würden, dass das eine ähnliche kulturelle Nähe von der Sprache ist, wie jetzt Deutsch und Österreicher sie haben. So, passt ja auch tatsächlich von den Bevölkerungszahlen gar nicht mal so schlecht, der Vergleich. Also es ist ja wirklich von den Turksprachen sind die Aseris bei Weitem am nächsten dran. Und im Endeffekt ist das untereinander verständlich von der Sprache her. Und es wurde ja auch gerade schon mal, eben hatte ich ja gerade schon mal angesprochen, gefragt mit Aserbaidschan. Ja, Aserbaidschan ist auch ein säkularer Staat. Also das ist jetzt auch nicht so, dass, glaube ich, dann dieser Konflikt irgendwie, also ist ja ganz klar, dass Erdogan eben einen sunnitischen, fundamentalistischen Islam vertritt. Und da könnte man sich jetzt fragen, kann das irgendwie da in Konflikt treten mit dem schiitischen Islam in Aserbaidschan? Aber das ist ja wirklich vergleichsweise schwach die Religiosität vor Ort ausgeprägt. Also es spielt jetzt echt keine große Rolle, dass man da groß jetzt tatsächlich schiitisch-islamische Massenbewegung sehen wird, wie man das jetzt vielleicht aus dem Irak oder so kennt oder aus dem Libanon. Also natürlich gibt es die Kräfte und natürlich wird auch immer mit dem Islam so ein bisschen als ideologisches Versatzstück gespielt, aber also so wie ich das wahrgenommen hatte, ist das von der Religiosität jetzt vor Ort da nicht großartig anders, als wie jetzt vielleicht man den, ja, vielleicht ein bisschen konservativer, als man den Islam jetzt irgendwie auf dem Balkan kennt, so.
Aber eben ultranationalistisch, ne? Und eben auch
Ja.
mit dieser Vision von diesem großtürkischen Reich. Also,
Absolut.
und das spielt da halt schon, ne, das ist eigentlich so die Leitideologie Aserbaidschans, ne?
Genau, richtig. Das ist da das Zentrale. Da kann ich vielleicht auch eben kurz nochmal drauf eingehen. Sadi hat auch gefragt, Iran und Aserbaidschan, eine unterschiedliche Konfession. Nee, das sind beides. Also der 12er Schiismus ist in beiden Staaten die Hauptkonfession. Ich weiß jetzt nicht, ob es da, sicherlich gibt es da auch dann irgendwie, in dem wie jetzt der Islam organisiert ist, noch theologische Unterschiede in den großen Moscheeverbänden. Beziehungsweise dann im Iran wird das ja alles über den Staat geregelt. Aber soweit ich das weiß, ist das die gleiche Form des schiitischen Islams in beiden Staaten. Natürlich gibt es, ne, in beiden Staaten auch Minderheiten.
Ja, und die Verhältnisse zwischen Armenien und kurdischen Kräften sind auf jeden Fall, soweit ich das mitbekommen habe, ein solidarisches Verhältnis. Ich weiß jetzt nicht, wie intensiv die Verbindungen sind, vielleicht kannst du da gleich noch mehr zu sagen, aber auf jeden Fall ist die kurdische Bewegung ja auch immer sehr bemüht, das auch hervorzuheben, allein schon als, weil man ja auch einen. Das ist ja auch ein wichtiger Propagandapunkt gegen die Türkei am Ende des Tages ist und ein sehr, sehr wichtiger Aushandlungspunkt auf die Geschichte und die Ereignisse der Türkei, der Völkermord an den Armeniern.
Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie die kurdische Bewegung da so in der Gänze zusteht. Ich habe hier und da natürlich auch so negative Punkte mal mitbekommen, weil man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass beim Völkermord an den Armeniern, Griechen und Assyrern eben auch sehr intensiv kurdische Stammesverbände mit dran beteiligt waren, die dann eben als Milizen von den Osmanen eingesetzt wurden und selber auch einfach mal aus religiösen Beweggründen, mal aus Opportunismus oder aus Groll gegen die Nachbarn sich dann eben an den Massakern beteiligt haben und selber eben massakriert, vergewaltigt, gemordet und versklavt haben. Aber im Großen und Ganzen sieht man natürlich mit der Etablierung der kurdischen Bewegung dann auch einfach eine deutliche Annäherung, die auch einfach Sinn macht. Also ich glaube, es war auch so, dass die Armenier beispielsweise im libanesischen Bürgerkrieg entgegen vieler anderer christlicher Communities sich dann auch eher auf die Seite eben der palästinensischen, kurdischen und jetzt ist mir der Name entfallen, der drusischen, genau, der drusischen Kräfte gestellt haben. Und es gab ja dann beispielsweise auch, glaube ich, so ko sogar Kollaboration zwischen, da ist mir jetzt auch gerade der Name entfallen, von militanten armenischen Gruppierungen und eben palästinensischen und kurdischen Kräften, die dann zusammen trainiert und gearbeitet haben. Und dementsprechend macht das ja auch irgendwo total Sinn. Man hat eben einfach den geteilten Feind so. Und es gab ja auch eine ganze Zeit, in dem es eben auch so einen ja, leicht sozialistisch geprägten armenischen Befreiungsnationalismus gab, der dann auch Verbindungen hier beispielsweise zur ETA oder anderen europäischen sozialistischen Separatisten gesucht hat. Und da ist das ja total naheliegend. Und man hat es ja auch immer wieder gesehen, wenn man hier mal auf kurdische Demos gegangen sind, dass dann vereinzelt auch armenische Leute da waren. Nur das Einzige, was ich bislang noch nicht mitbekommen habe, ist, dass es irgendwie eine über jetzt Solidarität hinausgehende starke materielle Unterstützung oder militärische Unterstützung gibt. Und das ist ja am Ende des Tages das, was dann da entscheidend ist in so einem Konflikt mit so einer regionalen Militärmacht.
Ja gut, die Kurden haben ja jetzt auch nicht gerade
Möglichkeiten,
da jetzt irgendwie massiv militärische Unterstützung zu leisten, bei dem sie müssen ja selber im Prinzip diesen Kampf gegen die Türkei führen und führen ja im Prinzip ist ja der Kampf der Kurden eine Schwächung der Türkei, ist ja auch eine letztendlich eine Schützenhilfe für Armenien an der Stelle, wenn man so will.
Ja klar, ne? Also das war jetzt auch kein Vorwurf irgendwie an irgendwen, sondern eher so eine Feststellung von auf jeden Fall, das gibt's und das auch, sagen wir mal, verankert, ist ja auch irgendwo verankert in der Idee, ne, der kurdischen Bewegung von eben diesem multiethnischen, multikonfessionellen, selbstverwalteten, sozialgerechten Nahen Osten, der da entstehen soll. Und da passt das ja eigentlich perfekt rein, ne?
Dann war noch die Frage zu anarchistischen Kräften aus der Region. Den Text von Qualmfing, der jetzt wohl erschienen ist, habe ich noch nicht gelesen. Falls ihr den schon gelesen habt, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, so im Groben, was da die Positionen sind. Das wäre auf jeden Fall sehr spannend, weil das können wir natürlich jetzt schwer nachholen. Es ist aber auf jeden Fall so, dass die Kräfte dort vor Ort sehr schwach sind und dass das halt dann Einzelpersonen beziehungsweise vielleicht auch mal eine Kleinstgruppe oder so ist. Ich habe auf jeden Fall mal, gab es vor einigen Jahren auch mal einen anarchistischen Gefangenen, wo es so Solidaritätsaktionen gab, ich glaube aus Aserbaidschan, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Da haben wir doch mal ein Soli-Foto in Frankfurt für gemacht.
Ja, tatsächlich.
Mit den türkischen Genossen.
Ja, tatsächlich. Der hatte irgendeinen Graffiti gemacht gegen die Diktatur dort und war dann von der Todesstrafe, glaube ich, bedroht. Hat aber, meine ich, auch überlebt dann in der Folge. Also wurde dann auch irgendwann wieder freigelassen, meine ich.
Ja.
Wollen wir uns noch das zweite Video anschauen, was ich mitgebracht habe? Da geht es eben so um die aktuelle Situation. Da sehen wir auch mal ein paar Bilder aus der Region und können dann das Ganze auch vielleicht noch ein bisschen mehr visualisieren.
Auf jeden Fall.
Für diese Kinder ist...
Das ist jetzt Auslandsjournal.
Krieg schon längst kein Spiel mehr. Familie Sachakian ist aus Bergkarabach geflohen. Jetzt harren sie im armenischen Grenzort Goris aus. Sie sind Armenier, so wie fast alle Einwohner dieser kleinen Region im Kaukasus. In der Nacht zum 19. September, als Aserbaidschan ihre Heimat angriff, verließen sie überstürzt ihr Zuhause. Sie sind zu 13 und wohnen nun zusammen in zwei Hotelzimmern.
Ja, kurz auf Defi, was du schreibst. Also, ja, das ist durchaus eine Befürchtung. Da hatten wir auch gerade kurz drüber geredet. Aber mein Tipp wäre wirklich zu sagen, dass es gerade noch eher, ich meine, man weiß in diesen Zeiten halt nie so, ne? Auch so wie niemand hat vorher gesagt, dass jetzt irgendwie Russland sich plötzlich überlegt, halt irgendwie die Ukraine einzuverleiben. Aber ich glaube, es ist schon eher realistisch, dass sie jetzt erstmal dann versuchen werden, wenn sie Armenien doch wirklich noch angreifen sollten, dann diesen Zipfel zu kriegen, womit sie dann diese Landverbindung dann auch zur Türkei hätten.
Ja, ich würde das vielleicht auch ähnlich einordnen. Also ich sehe auch keine, also ich verstehe die Ängste der Leute da und es ist auf jeden Fall sehr berechtigt, da eine große Angst vor einem Genozid zu haben. Aber ich glaube, die Idee, dass Aserbaidschan und die Türkei tatsächlich Armenien selber als Staat beenden würden und das einfach komplett einnehmen, auch wenn natürlich irgendwo immer groß dann damit getönt wird. Und es wurde ja auch schon in der aserbaidschanischen Politik oder auch in der türkischen mal davon gesprochen, ja, das ist irgendwie alles nur West-Aserbaidschan. Aber tatsächlich diesen Staat dann einnehmen und sich einzuverleiben, ja, dann verleibt man sich auch eine zwar schrumpfende, aber immer noch aus 3 Millionen Menschen bestehende, komplett feindselige Bevölkerung ein. Und das macht vielleicht Sinn für jetzt in so einem Fall wie im Großreich, wenn jetzt das Russland das machen würde, okay, ne, dann kann man diese Leute irgendwie noch absorbieren, aber von der Größenordnung, wo wir jetzt da sprechen, dann wäre ja wirklich einfach ein massenhafter Genozid die einzige Möglichkeit. Und ich glaube, spätestens dann müsste man sich auch sehr große Sorgen machen, dass da nicht dann ein richtiger Weltkrieg raus entsteht, weil dann die imperialistischen Mächte sehr große Möglichkeiten haben, dort dann einzugreifen und zu intervenieren und zu sagen, okay, dann verhandeln wir jetzt daran unsere ganzen Interessen. Das würde natürlich auch einen riesigen Druck weltweit geben. Also das kann ich mir nur schwer vorstellen. Und man muss ja auch irgendwo sehen, ne, dass auch wenn man jetzt in die Vergangenheit geguckt hat für den für die aserbaidschanische Herrscherfamilie, den Aliyev-Clan, war das ja eigentlich auch immer eine sehr gute Möglichkeit, genauso wie für türkische Politiker, immer diesen Feindstaat da zu haben. Also was ich mir ja vorstellen kann, ist, dass man, wie du es gerade gesagt hast, mit der Landzunge das macht und eben diesen Staat einfach, so gut es geht, eben komplett impotent durch kleinere Militäroperationen und wirtschaftliche Isolation werden lässt. Und dadurch dafür sorgt, dass er keine Gefahr darstellt, aber ihn eben als immer den Feind im Nacken behält und damit einfach einen großen Propagandavorteil hat.
Ja, Nightmare, ich denke schon, dass es ein sehr, 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 sehr großer Unterschied ist, ob jetzt halt Bergkarabach sich einverleibt wird, was ja, ne, eben von keinem Staat der Welt anerkannt wird als Region, als eigenständige staatliche Gebilde. Oder halt eben ein anerkannter Staat wie jetzt Armenien entsprechend angegriffen wird, wo nochmal viel, viel mehr dran hängt. Also am Ende des Tages aus so einer staatlichen Konkurrenz, aus so einer kapitalistischen Sicht, ist das einfach nur so ein Hügel mit ein paar Dörfern drauf. So, diese Leute interessieren halt niemanden. So, das ist halt einfach die scheiß Realität. So, den allen geht das Menschen da passiert. Und das wäre halt im Kontext von Armenien halt was anderes. Da bin ich mir relativ sicher. Was ich halt wirklich als realistisch betrachten würde, wäre eben, dass sie dann probieren, diese Landzunge sich zu holen, was zwar ein direkter Angriff auf Armenien wäre, aber wo sie dann das halt auch schnell vielleicht über die Bühne bringen könnten und dann halt wieder irgendwie das zu verhandeln und Frieden zu schließen, um dann halt in einem längeren Prozess, so wie sie es ja auch generell jetzt mit den Kräfteverhältnissen gegenüber Armenien gemacht haben. Die waren ja früher relativ ausgeglichen nach dem Ende der Sowjetunion, sind ja beide Länder hatten ja keine Armee und so weiter. Und da denke ich mir, dass es dann vielleicht über so einen längeren Prozess, weil einfach abzusehen ist, dass Aserbaidschan sich auch kontinuierlich stärker entwickeln wird als Armenien durch die Ölreserven, die es dort gibt, dann einfach irgendwann Aserbaidschan so überlegen ist, dass man das dann vielleicht auch in einer sehr günstigen Weltkonstellation sich dann doch nochmal überlegt. Aber das sehe ich jetzt nicht in naher Zukunft oder so. Das ist, glaube ich, eher unrealistisch.
Wir haben nichts mitgenommen. Wir haben unser Haus zurückgelassen. Unsere Tiere, Hühner, Schafe, Kühe, Gänse, Enten in ihren Ställen. Denn es war Abend. Wir haben den Geburtstag meiner Enkelin gefeiert. Die Tiere waren schon eingesperrt. Werden diese Tiere dort sterben oder werden sie leben? Ich weiß nicht.
Nicht einmal Fotos sind ihnen geblieben. Jahrzehntelang lebten sie in Bergkarabach. Nun werden sie vermutlich nie zurückkehren. So wie Zehntausende. Es ist ein Massenexodus, nachdem Aserbaidschan angegriffen hat und danach noch tagelang die Fluchtwege blockierte. Abgeriegelt war die Region schon monatelang. Kaum Lebensmittel, Medikamente, Benzin kamen rein, kaum Menschen raus. Dann der Angriff. Und die Angst vor einem Leben unter aserbaidschanischer Herrschaft. Die Menschen, die in diesen Tagen in Goris ankommen, haben Angst, unterdrückt zu werden. Angst vor Gewalt durch aserbaidschanische Soldaten.
Das muss man sich auch mal vorstellen, was das bedeutet, wenn die Region, in der du lebst, in so einem Blitzkrieg halt eingenommen wird, ne, innerhalb von 24 Stunden. Also, ne, die haben es ja gerade so ein bisschen erzählt und gezeigt, dass die Menschen halt wirklich gar nichts mitnehmen konnten, weil die einfach davon komplett überrumpelt wurden, denke ich mal. Und das ist halt einfach krass. Ich meine, in anderen Kriegsszenarien, da ist ja dann zumindest die Möglichkeit, dass man dann so einen Frontverlauf hat, wo man dann so grob einschätzen kann, was da passiert und so, und dass man dann halt zumindest noch ein paar Tage Zeit hat oder so, oder mal eine Woche oder so. Und ja, das ist halt absurd, innerhalb von ein paar Stunden dann.
Ja, und ich finde das auch immer noch wichtig, sich dabei vor Augen zu führen, wie lange die Leute halt schon in diesem absolut desolaten Zustand da in der Region gelebt haben. Also in so einem, ja, im Endeffekt halbstaatlichen Gebilde zu leben, ist immer mit super viel Unsicherheit verbunden. Natürlich ganz klar politischer Korruption, organisierter Kriminalität, aber auch einfach wenig ökonomischem Wachstum vor Ort. Und es war ja immer wieder, dass es zu irgendwelchen Scharmützeln kam. Also Aserbaidschan hat das ja ständig bedroht. Und zuletzt haben die Leute ja auch wirklich vor Ort gehungert. Also es gab ja Hungertote, weil eben Aserbaidschan komplett die Zugänge vor der Militäroperation zu Arzach dann blockiert hatte. Und ja, das möchte man sich echt nicht ausmalen, was für eine beschissene Situation die Leute jetzt da über Jahre wirklich ihr Dasein fristen mussten.
Überstürzt geflohen sind, manche nur mit dem, was sie schnell greifen konnten. Oder was ihnen unverzichtbar erschien.
Wir bringen auch die Leiche unseres Neffen, der Sohn meiner Schwester. Warum sollten wir ihn dort lassen? Viele haben ihre Söhne begraben, aber wir bringen unsere mit, damit er in unserer Nähe ist und sein Grab nicht verwüstet oder geschändet wird.
Wir haben keine Möglichkeit, dort zu leben. Es ist unser Heimatland. Aber sie reißen es schamlos an sich.
Grausamkeiten gab es in der Vergangenheit immer wieder, von beiden Seiten. Armenier und Aserbaidschaner sind Erzfeinde. Der Kaukasus, seit Jahrzehnten ein Pulverfass. Von der bergigen Grenzregion bis zur Hauptstadt sind es gerade mal 250 Kilometer. Ein paar Tage zuvor sind wir in Erivan. Wir besuchen das Hauptquartier einer paramilitärischen Miliz. Es sind Zivilisten, die sich hier an der Waffe ausbilden lassen. Angin Ratchatrian haben wir vor knapp einem Jahr schon mal getroffen, als sie selbst diese Ausbildung machte. Sie arbeitet für die Miliz. Seit dem aserbaidschanischen Angriff auf Bergkarabach habe sich auch hier einiges verändert, erzählt sie.
Es sind mehr Leute hierher gekommen. Vorher haben hier kleine Gruppen trainiert, 10 Leute etwa. Jetzt sind es Gruppen von teilweise 300 Freiwilligen. Die Sorge, dass Aserbaidschan armenisches Territorium angreift, ist immer da. Nach dem Krieg 2020 dachten wir, dass sie angreifen würden. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs noch höher.
Hier sind sie sicher, dass Aserbaidschan nicht Halt macht in Bergkarabach, sondern bald auch das armenische Kernland angreifen wird. Denn Armenien ist im Machtkampf um den Kaukasus auf verlorenem Posten. Die Akteure dieses Machtkampfs? Auf der einen Seite Aliyev, der autokratische Präsident von Aserbaidschan. Politisch und militärisch unterstützt von Erdogan, dem...
Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass dieser Aliyev ist ja schon der Sohn von dem Typen, der das halt schon davor jahrzehntelang regiert hat, das Land. Also das ist eine absolute Oligarchie, Aserbaidschan. Also wird hier von so einem Familienclan im Prinzip seit vielen Jahrzehnten regiert und auch einfach komplett ausgepresst.
Ja, es gibt ja offiziell, glaube ich, noch andere Parteien, aber ich hatte das auch mal gelesen, dass als dann eben der Aliyev Senior dann das Amt niedergelegt hatte, am Ende seines Lebens, war es dann
der
auch
so. Der war auch ein Kader von der Sowjetunion, ne? Der hat halt lange Jahre davor, war der
richtig.
Tief drin in der SU.
Ja, der war auf jeden Fall Kommunist noch zu der Zeit der Sowjetunion, aber das ist ja auch was wir immer wieder gesehen haben, ne, in so post-sowjetischen Staaten. Also ich glaube jetzt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, in Tadschikistan oder so war das ähnlich, da waren dann die späteren Führer auch einfach Leute, die vorher schon im kommunistischen Sicherheitsapparat waren und dann auf einmal, ja, der neue Staat bricht an und dann bricht man eben mit der sozialistischen Tradition und ist auf einmal Nationalist, wenn es gerade genehm ist. Aber da war es eben auch so, als er seinen Sohn eben als Kandidaten dann vorgeschlagen hat, haben dann auch alle anderen Parteien ihre Kandidaten da zurückgezogen und das zeigt ja ganz gut, es gibt offiziell diese Parteien, aber im Endeffekt ist das, wie du gesagt hast, eine Oligarchie. Und das ist ja auch nochmal ein Unterschied jetzt zu Armenien, das ja schon wirklich eher eine parlamentarische Demokratie ist, wenn auch mit ja, stark korrupten Elementen da drin und auch faschistischen Kräften, aber eben ja, tatsächlich eine parlamentarische Demokratie.
Der Türkei. Sie wollen schon lange mehr als Bergkarabach. Eine Landverbindung zwischen ihren Ländern, die mitten durch Armenien führen würde. Auf der anderen Seite Armeniens Premier Pashinyan, Regierungschef einer Demokratie, der sich zwar annähern will an den Westen, aber abhängig ist von Russland, militärisch, wirtschaftlich. Putin aber schreitet nicht ein, als Aserbaidschan Bergkarabach angreift. Die Armenier sind wütend. Wütend auf Russland, das sie allein gelassen hat. Wütend vor allem auf die eigene Regierung, die Bergkarabach aufgegeben hat. Immer wieder protestieren sie in Erevan. Nacht und Tag. Appelle auch an die Welt, die wegschaut. Arzach, so nennen sie hier Bergkarabach. Vertreibung, Genozid, ethnische Säuberungen. So nennen sie das, was dort passiert. Zurück an der Grenze im armenischen Goris, das inzwischen ein einziges großes Flüchtlingscamp geworden ist. Jeden Tag werden es mehr Menschen. Mittendrin Familie Zachakian, für die Kinder einen Moment durchzuatmen. Aber auch die Jüngsten wissen genau, wer ihr Feind ist. Willst du nach Bergkarabach zurückkehren?
Nein.
Wieso nicht?
Es ist schlimm dort. Weil Aserbaidschan uns angreift.
Wie es für sie in Armenien weitergeht, wissen sie noch nicht.
Irgendwo, wo es ein Haus für uns gibt. Wir können für uns selbst sorgen. Von Beruf bin ich Chemikerin, aber es wäre auch in Ordnung für mich, Böden zu fegen. Stellen Sie uns einfach ein Haus zur Verfügung.
Erstmal harren sie in Goris aus. Zumindest raus aus der Hölle, zu der Bergkarabach für sie geworden ist. So wie für zehntausende Armenier.
Ja, also wie gesagt, ne, ich meine es auch gerade schon unter diesen Videos, das ist so menschenverachtend einfach, was da abgeht. Die sind voll mit türkischen Faschisten. Also die dann halt alle, ja, ihr könnt euch ja denken, was diese Hunde schreiben. Ja, das dachte ich mir auch. Dachte ich auch, ja. So halt explizit diese Frage, also es wirkt ja auch so, ich hab jetzt ich spreche Sprache halt nicht, aber so von dem Video wirkt es halt, dass es explizit die Frage bekommen hat, warum es dort schrecklich ist. Und dann hat es halt geantwortet, weil wir halt von denen angegriffen werden. Ja, okay. Sind ja nicht irgendwie gesagt, okay, ich hasse alle Aserbaidschaner und will die halt irgendwie, was weiß ich, ne? Es hat ja einfach nur die reine Faktenlage dargestellt, ne?
Ja, das kann man ja auch nochmal einmal hervorheben. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich hatte auch schon mal ein bisschen was von dem Kanal mitbekommen und mir auch mal eine Folge angehört. Ich glaube, Lions Led by Donkeys. Da geht es um unfähige Militärs, die Mist mit ihren Soldaten militärisch machen. Das wusste ich nicht, dass der Host da liegt. Aber kann man ja auf jeden Fall mal vorbeischauen für die Unterstützung der Leute vor Ort. Und ich finde das auch krass, wenn man mal überlegt, was für ein Desaster das auch wirklich ist, humanitär vor Ort, ne? Also wir sprechen ja jetzt, glaube ich, von knapp 100.000 Geflüchteten nach Armenien, in ein Land mit 3 Millionen Einwohnern. So, also das ist ja wirklich, und ich meine mich auch zu erinnern, dass schon vorher es eben ähnlich wie mit Georgien auch schon eine Auswanderung eben von vielen tausend Russen nach Armenien gab, eben im Zuge von Leuten, die desertieren beziehungsweise vor der Zwangseinziehung fliehen. Also das ist sicherlich gerade eine sehr angespannte Situation da in Armenien. Ich meine, ich hatte schon gehört, dass die gerade irgendwie versuchen, jetzt die Leute übers Land da aufzuteilen, was der armenische Präsident gesagt hatte, oder Premier. Aber das ist natürlich ein Riesenaufwand für so ein kleines Land.
Magst du vielleicht noch auf die Frage von Nightmare eingehen?
Der Konflikt Ähnlichkeiten dazu hat, finde ich irgendwie. Also man kann natürlich jetzt sagen, dass man da Ähnlichkeiten darin sieht, dass sich ein Land dass ein Land eine abtrünnige Provinz in einem anderen Land unterstützt, aber so gesehen sind ja jetzt hier die Seiten umgekehrt, weil im Fall von Serbien, Kosovo und Albanien war es ja so, dass die NATO ganz klar eben die albanische Seite unterstützt hat, eben gegen Serbien, und hier haben wir es ja eher so herum, dass aktuell es eher so ist, dass es, sagen wir mal, eine unklare geopolitische Lage gibt, die NATO keine klare Position dazu bezieht, aber schon eher es durch eben die zweitgrößte NATO-Armee eine faktische militärische und wirtschaftliche Unterstützung eben der aserbaidschanischen Seite gibt. Also kann jetzt da irgendwelche Parallelen erkennen, aber ich finde, man kann jetzt nicht diesen Konflikt anhand von dem anderen erklären. Also ich finde jetzt auch ehrlich gesagt den Konflikt um die Republik Arzach deutlich komplexer als das, was in Serbien und dem Kosovo passiert ist. Außer natürlich, man nimmt jetzt ganz Ex-Jugoslawien rein. Das ist eine ganz eigene Schwierigkeit zu erklären.
Ja, 90, Elb, das ist auf jeden Fall, das finde ich auch gerade das Bedrohlichste an der Situation, dass man wirklich sieht, dass dadurch, dass alles jetzt in Bewegung ist mit dem Ukraine-Konflikt, Krieg, dass wir da einfach große Freiräume für weitere, kleinere Kriegsauseinandersetzungen haben, weil einfach speziell jetzt an der Stelle Russland so stark geschwächt ist, dass sie sich nicht mehr entsprechend einsetzen können. Und das verschiebt immer, wenn in so einer staatlichen Konkurrenz Verhältnissen sich Kräfteverhältnisse so fundamental verschieben, sorgt das einfach dafür, dass halt andere Kräfte nach vorne stoßen, um diese zu füllen, diese Lücken, die da entstehen, ne?
Ja, wirklich, absolut richtig. Und ich glaube, was man auch noch in dem ganzen Kosmos davon sehen muss, was wir jetzt noch nicht so stark angesprochen haben, ist natürlich auch die Wichtigkeit von Aserbaidschan jetzt als eine alternative Gasquelle, also auch als eine alternative Ölquelle, aber eben vor allem eine alternative Gasquelle eben mit dem Ende der, also jetzt nicht dem faktischen Ende, aber der extremen Verringerung von der russischen Lieferung von Gas und Öl. Und Aserbaidschan ist da jetzt nicht irgendwie der relevanteste Partner geworden. Also das sind wahrscheinlich die Vereinigten Staaten und die Golfstaaten, aber Aserbaidschan ist eben so in der direkten Nachbarschaft auch ein relevantes Lieferland geworden. Und deswegen ist die EU ja auch nochmal, deutlich neutraler in dem ganzen Konflikt. Und das bedeutet ja im Endeffekt einfach ein nicht aktives Unterstützen des aserbaidschanischen Vorgehens, weil das ist es ja im Endeffekt, ist ja sehr klar, dass Aserbaidschan seinen Willen dort durchsetzen kann und ein Nicht-Eingreifen ist erstmal ein, da dann natürlich eine pro-aserbaidschanische Haltung.
Wow, das ist ja mega krass, fancy.
Oh.
Ja. Also das habe ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr gehört und das finde ich wirklich sehr, 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 sehr bedrohlich, also weil einfach wir sagen das ja immer wieder, dass türkischer Faschismus und Islamismus in Deutschland massiv unterschätzt wird und massiv einfach nicht gesehen wird von der deutschen Linken und dass da so ein riesiges Gefahrenpotenzial lauert, weil deren Strukturen so groß und so stark sind, dass zumindest in Westdeutschland in den allermeisten Orten dort die deutschen Faschisten, also wie ein lächerlicher Clownsverein gegen aussehen. Und das ist wirklich sehr, sehr bedenklich, wenn es jetzt solche Vorfälle gibt, weil im weitesten Sinne werden wir im Prinzip ignoriert von diesen Leuten. Allerhöchstens unsere kurdischen Genossinnen haben da natürlich entsprechende Probleme. Aber selbst da gibt es ja eine Form von, wenn man das vergleicht mit früheren Auseinandersetzungen, gerade weil die kurdischen Kräfte ja sehr klar dort sich zurückhalten in der Konfrontation. Vergleichsweise Ruhe, aber das ist ja sehr bedenklich, wenn es solche Vorfälle gibt. Da habe ich persönlich auch echt ein bisschen Schiss vor, muss ich sagen, weil das halt so komplett unüberblickbar ist, was das bedeuten kann.
Ich denke trotzdem natürlich umso wichtiger eben auf diese anti-armenische Feindschaft eben hinzuweisen, ne? Weil gerade das ist ja auch nochmal ein Punkt, der jetzt scheinbar die Leute noch ein bisschen fauchiger werden lässt von der türkisch-nationalistischen Seite, als eben Hinweisen auf Kurdenfeindschaft. Und deswegen fand ich das auch wirklich stark, als es mal vor ein paar Jahren auch hier diese Sticker- und Plakatkampagne von armenischen Gruppen eben zum armenischen Genozid gab. Auch zum, ich glaube, die haben das auch mit auf die Griechen und die Assyrer bezogen. Sowas braucht es eigentlich viel mehr und da muss das wirklich auch nochmal verstärkt thematisiert werden, weil ja, die Leute sehen das auch immer nur in dem Kosmos von da, aber auch hier in Deutschland gibt es ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt sind, ich meine irgendwie so knapp 100.000 eine armenische Diaspora und ich will gar nicht wissen, wie das für die Leute auch immer in dieser Zeit ist, wenn sie dann vielleicht mal irgendwie eine Solidaritätskundgebung machen und dann türkische Nationalisten auftauchen.
Und es ist, um das vielleicht noch abzuschließen bei dem Thema, auch einfach erschreckend, wie tief diese Frage in der Türkei verhandelt wird, beziehungsweise nicht verhandelt wird mit dem Völkermord. Das ist ja so absurd, wie dass es einfach normal ist, das zu leugnen und das zu verharmlosen, etc. Das ist finde ich immer wieder erschreckend, wie breit das halt eigentlich alle gesellschaftlichen, also bis auf explizit die linken Kräfte. Und ich glaube, selbst da gibt es ein paar Ultranationalisten, die da Probleme mit der Frage haben, quer durch die Bank gesellschaftlich da wirklich auf so einem völlig falschen Weg sind.
Ja, ich meine, im weitesten Sinne ist das ja, glaube ich, auch einfach so ein bisschen der Versuch, das so lange eben zu leugnen und kleinzureden, bis irgendwann einfach die Zeit so weit vorangeschritten ist, dass eben dieses Narrativ auch funktionieren kann. So, und dann kann man vielleicht ein paar Konzessionen machen, aber im Endeffekt, das wird ja bedeuten, einfach zuzugeben, dass der Gründungsmythos des eigenen Staates, dieser Befreiungskampf der Türken eben gegen die ausländischen Mächte, die es nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches da besetzt haben, und die glorreichen Jungtürken, die eigentlich die Vorreiter des türkischen Nationalismus sind, dass die im weitesten Sinne ja Völkermörder sind. Und das sieht man ja im Endeffekt, wie was das in den USA bedeuten kann, wie wichtig es auch da ist, weiterhin eben den Genozid an den Indigenen so darzustellen, dass es eben ja immer eigentlich kleine Konflikte einfach untereinander waren. Und deswegen, das ist ja auch das offizielle türkische Narrativ, ne? Die sagen ja nicht, dass da irgendwie, ups, da ist irgendwas passiert, aber wir sagen euch nicht was, sondern die sagen ja, da ist was passiert, ja, da sind viele, sagen jetzt glaube ich nicht Millionen, aber viele Hunderttausende Armenier, Griechen und Assyrer gestorben, aber es waren eben kriegerische Auseinandersetzungen, so. Das war, ja.
Ja, in dem Sinne, vielleicht kommen wir dann zur letzten Fragerunde. Also wenn ihr noch was auf dem Herzen zu dem Thema habt, noch was ansprechen wollt, dann gerne noch. Ich weiß nicht, ob für dich noch irgendwas liegen geblieben ist. Sicherlich wäre vielleicht auch die Rolle Israels nochmal ganz spannend, weil das irgendwie für mich erstmal wild ist, so, also von aus so einer oberflächlichen Betrachtung, dass Israel eben da so ein großer Unterstützer Aserbaidschans ist.
Ja, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst mit dem Wild, dass das ist ja auch so, sagen wir mal, es gibt ja jetzt neben der Türkei keine wirklichen muslimischen Staaten jetzt in der Region, wo man sagen kann, dass da wirklich viel Kooperation stattfindet. Also ich meine natürlich mit Saudi-Arabien und Vereinigten Arabischen Emirate, da hat man sich ja jetzt auch eigentlich weitestgehend angenähert. Aber ich würde eigentlich sagen, da hat man eigentlich so ein ähnliches pragmatisches Verhältnis zu. Es geht halt vor allem auch mit der Feindschaft gegen den Iran. Also Aserbaidschan ist einfach super wichtig, um den Erzrivalen Iran zu schwächen. Und da haben sich eigentlich zwei gefunden, kann man so sagen, ne? Also das ist einfach eine sehr fruchtbare Partnerschaft. Da Israel ist ja sowieso in Rüstungspolitik einfach weltweit wirklich federführend. Also es liegt ja auch daran, dass westamerikanische Rüstungskonzerne gerne in Israel ihre Waffensysteme testen, weil sie da eine gute Möglichkeit haben. Da hat man ja eben eine indigene Bevölkerung mit den Palästinensern, die man genau dafür dann eben nutzt, um diese Waffensysteme auszuprobieren. Und davon profitiert dann eben auch Aserbaidschan. Und ich finde es auch natürlich irgendwo skurril, dass da sieht man tatsächlich auch immer Streitigkeiten unter türkischen Nationalisten und Aserbaidschanern oder Aseris in den Kommentarspalten, weil die Leute aus Aserbaidschan sehr gerne dann immer so God thank Israel und so posten und dann irgendwie so Friendship Forever und so aserbaidschanische und israelische Fahnen, weil denen vor Ort ist natürlich sehr gut bewusst, dass Israel unfassbar viel für den Erfolg da dieses Staates militärisch tut. Aber da stößt man sich dann natürlich in der türkischen nationalistischen Ecke sehr dran, weil auch da gibt es natürlich pragmatische Politiker und auch Säkulare, die sagen, Israel ist super. Aber der türkische Staat war ja schon immer wirklich sehr gut darin, auf der einen Seite eigentlich sehr direkt mit Israel zu kooperieren, aber nach außen hin immer den großen Palästinenserfreund zu geben. Und da stößt wirklich irgendwie sehr viel aneinander. Aber auf dem Papier ist es im Endeffekt, dass Israel wahrscheinlich der neben der Türkei eigentlich der wichtigste Kooperationspartner vor Ort ist. So, also ohne israelische Unterstützung wäre Aserbaidschan sicherlich nicht militärisch da, wo es jetzt ist. Und ja, man hat einen guten Weg gefunden, um den Iran zu schwächen.
Ja, in dieser Frage der Geopolitik, diesen Unterstützung, wo dann halt in solchen Konflikten immer von beiden Seiten für die verschiedenen Staaten dann und imperialistischen Akteure ihren Player sozusagen supporten und dann halt auch oftmals gegen Verbündete arbeiten, mit denen sie eigentlich viel näher stehen. Das ist sowieso total verrückt und ich glaube, es gibt keinen ähnlich gelagerten Konflikt auf der Welt, wo nicht eigenartigste Konstellationen sind, wo man sich erstmal denkt, was ist das so? Aber dann, wenn man halt ein bisschen drüber redet, merkt man schnell, okay, eigentlich hier gibt es total Sinn. Und vielleicht ist das auch ein ganz guter Schluss von dem, was ihr noch reingeschrieben habt, dass Deutschland ja auch eine Form von Beteiligung an dem Völkermord an den Armeniern hatte, im Kontext von militärpolitischer Unterstützung und Ausbildung und so weiter. Und das, ich finde, da geht auch eine sehr klare Verantwortung für deutsche Linke und Anarchistinnen von aus. Nicht nur, weil viele armenische Menschen hier leben, sondern auch aufgrund der Geschichte und auch natürlich, weil es eine imperialistische Aggression in dieser Region ist, wo die Menschen halt entsprechend vertrieben werden. Und von daher finde ich es auch jetzt wichtig, zu diesem Anlass nochmal gesprochen zu haben.
Absolut. Und man kann wirklich nur das Beste für die Leute vor Ort hoffen. Wahrscheinlich so, wie es jetzt ausschaut, wird es auch wirklich einfach über mögliche Friedensbeschlüsse da laufen. Nur werden diese jetzt auch nicht langfristig vermutlich da irgendwas sichern können, weil eben, ja, wenn einmal wie jetzt so, ja, die Büchse der Pandora da geöffnet ist, was den Krieg angeht und vor allem ein Staat merkt, dass er im Endeffekt schalten und walten kann, wie er gerade will, wird es, glaube ich, auch weiterhin immer so ein nach und nach militärisches Zurückdrängen des armenischen Staates geben. Und wenn man jetzt gerade eben die Möglichkeit eröffnet hat, warum dann nicht die kommenden Jahre da weitermachen? Also da kann man wirklich nur hoffen, dass, und das ist ja auch das Einzige, was wir eigentlich machen können, dass wir eben irgendwie Öffentlichkeit für das Leid der Leute da schaffen und irgendwie versuchen, international Druck aufzubauen und dafür zu sorgen, dass, wie das dann am Ende abspielt, die Leute möglichst stark eben, von uns darin unterstützt werden können, nicht in einen nächsten großen Krieg hineingezogen zu werden.
Ja, und eben auch das aserbaidschanische und türkische Regime, wie es irgendwie geht, halt auch zu bekämpfen. So, also indem wir halt hier die faschistischen türkischen Kräfte als Beispiel das mehr auf dem Schirm haben, darüber mehr sprechen, da auch vielleicht mal Aktionen zu folgen etc., dadurch können wir halt auch Einfluss nehmen in natürlich etwas weit entfernt, aber letztendlich umso stärker diese Kräfte sind, umso stärker wird dann auch jemand wie Erdogan wieder gewählt und kann halt weiter machen.
Ja. Absolut. Vielleicht als letzten Punkt, den ich dazu auch nochmal, der mir immer wieder im Kopf daran schwirrt, ist, dass ich es auch wirklich wichtig finde, mal diese ganze moralische Politik zu blamieren, die mit russischem Gas eben gemacht wurde, wo man ja eben ganz klar diese Position so hatte, ja, wir können kein russisches Gas mehr hier liefern lassen, wegen eben dem Krieg in der Ukraine. Und irgendwo verstehe ich auch die Haltung, die Leute dazu haben. Aber wenn man sich jetzt anschaut, was eben genau damit passiert, dann ist ja auch genau eben diese Politik mit eben der Unterstützung der aserbaidschanischen Militäroperation jetzt auch genau eine Folge daraus, weil man eben Aserbaidschan zu diesem jetzt noch wichtigeren, vorher schon wichtigen, aber noch wichtigeren Energiepartner gemacht hat. Und da jetzt wirklich dann daraus zu machen von wegen, ja, wir holen uns jetzt das friedliche Gas, ich glaube, das hat sich jetzt nochmal ganz klar in der Realität blamiert.
Ja, in dem Sinne schön, dass ihr heute dabei wart und doch recht für so auch so ein krasses Thema. Da haben wir auch manchmal, dass Streams halt eher weniger gut laufen und heute war es doch ganz gut besucht eigentlich. Und es war jetzt unser vorletzter Stream, wo wir auf YouTube und Twitch gleichzeitig sind. Das verzögert sich alles gerade. Nächste Woche gibt es noch einen allerletzten Stream, der gleichzeitig auf YouTube und Twitch ist. Und danach werden wir dann Twitch-only sein bei den Livestreams.
Absolut richtig. Ja, dann vielen Dank für alle, die heute dabei waren. Und wie gesagt, wir haben jetzt selber leider nichts direkt, aber schaut auf jeden Fall, es gibt sicherlich diverse Möglichkeiten, die Geflüchteten aus Arzach jetzt auch direkt konkret zu unterstützen. 90 hat ja auch schon einmal was reingeschrieben, was wir auch gehighlightet haben. In diesem Sinne hört ihr uns dann diesen Sonntag und wir sehen euch dann wieder nächsten Mittwoch.
Glück auf.
Glück auf.